Ich darf herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Gießen. Ich bin ja jetzt schon traditionell am 4. Advent bei euch. Ich glaube, das 5. oder 6. Jahr in Folge. Ich freue mich sehr. Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4. Und wir hören Gottes Wort ab Vers 16. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, und er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserem Wohnzimmer ist es immer gemütlich, aber ganz besonders in der Adventszeit. Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan des Winters, ich liebe den Sommer, aber im Advent sage ich mir, da kann ich sogar den Winter ganz gut ertragen, das geht. Ja, draußen ist es dunkel, die Lichter leuchten, die Kerzen brennen, es riecht nach Orangen und es ist einfach gemütlich. Der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der ist alles, aber nicht gemütlich. Er beginnt zwar noch ganz nett, ja, der Junge aus der Nachbarschaft kommt endlich mal wieder vorbei zu Besuch, aber er endet mit einem Mordversuch an eben diesem Jungen aus der Nachbarschaft. Was hat dieser Abschnitt also mit Advent zu tun, wo wir doch im Advent auch an Gemütlichkeit denken? Es ist ja so, dass das Wort Advent einfach Ankunft bedeutet. Und wir denken im Advent einerseits daran, dass Jesus vor ungefähr 2000 Jahren einmal in diese Welt gekommen ist, aber wir denken auch daran und bereiten uns darauf vor, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht dauert es auch noch. Und dieses Ereignis, von dem wir hier lesen, von dem erfahren wir im Matthäusevangelium, dass es so ungefähr in der Mitte von Jesu Dienst auf der Erde stattgefunden hat. Jesus hat ja ungefähr 3 Jahre lang gewirkt in Israel, so von 30 bis 33, bevor er dann gekreuzigt wurde, also so die Zeit zwischen seiner Taufe und dem Tod am Kreuz. Und dieses Ereignis passierte so ungefähr in der Mitte. Das heißt, Jesus hatte vorher gepredigt und nachher gepredigt. Jesus hatte vorher Menschen geheilt und nachher Menschen geheilt. Viele Dinge passierten also schon in Israel, bevor diese Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, passiert ist. Aber Lukas in seinem Evangelium macht etwas ganz Erstaunliches. Denn wir finden diese Geschichte ja in Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums, also ganz am Anfang. Und wenn wir so den zeitlichen Ablauf durchgehen würden, wenn Lukas sich daran gehalten hätte, dann hätte dieser Abschnitt viel weiter nach hinten in das Evangelium gehört. Aber der Heilige Geist hat ganz bewusst entschieden, dieser Abschnitt muss ganz an den Anfang von Jesu öffentlichem Auftritt. Und die Frage ist, warum? Warum durchbricht Lukas seine zeitliche Erzählweise und nimmt diesen Abschnitt und setzt ihn ganz an den Anfang? Und ich glaube, er hat das gemacht, weil diese Geschichte so unglaublich gut zusammenfasst, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Warum Jesus in dieser Welt angekommen ist. Stichwort Advent. Ich unterrichte ja in Gießen noch ein paar Stunden an einer christlichen Schule und da ist es Tradition, dass wenn die neuen Fünftklässler dann bei uns in die Schule kommen, dann müssen sie so einen Steckbrief von sich ausfüllen. So mit den wichtigsten Infos, Name, Hobbys, Geschwister, Wohnort, Haustiere, was weiß ich nicht alles. Und diese Steckbriefe werden dann in den Klassenraum gehängt und dann kann man in diesen Klassenraum reingehen und kann gucken, naja, wer sind denn die neuen Schüler, die jetzt so bei uns an der Schule sind. Und ich glaube, dass dieser Abschnitt hier so etwas wie ein Steckbrief von Jesus ist. Und zwar ein Steckbrief von Jesus ganz speziell für diese 3 Jahre, in denen er gewirkt hat. Das Wichtigste über Jesus in Kurzform. Und deswegen steht es hier am Anfang von all den Geschichten, die wir dann über Jesus kennen, von Predigten und Heilungen und Diskussionen und Debatten und so weiter. In diesen 15 Versen möchte uns der Heilige Geist deutlich machen, wozu, mit welchem Ziel ist Jesus eigentlich Mensch geworden? Ist Jesus in diese Welt gekommen? Wenn man so will, beantwortet uns dieser Abschnitt die Frage, warum wir Advent feiern. Gehen wir in die Geschichte rein. Jesus kommt nach Nazareth. Und dort aus dieser Stadt kamen ja seine Eltern her und in Nazareth ist er ja auch aufgewachsen. Ja, seine Eltern waren eben Maria und Josef. Und natürlich auch wenn Jesus als Gottes Sohn natürlich nicht wirklich Josefs Sohn war, wuchs er als sein Sohn auf. Und er lebte dort als großer Bruder von einer Reihe von anderen Brüdern und kleinen Schwestern. Und wie es gewohnt war, ging er jeden Sabbat, also jeden Samstag zum Gottesdienst in die Synagoge. Die Leute in der Stadt, es war keine große Stadt, die kannten ihn alle. Und sie wussten, früher war er jeden Sabbat im Gottesdienst gewesen. Er war immer da. Aber seit längerer Zeit war Jesus jetzt eben unterwegs und er zog kreuz und quer durch Israel. Und jetzt war er eben mal wieder zu Besuch zu Hause. So wie heute manchmal Studenten oder so, das ganze Jahr über woanders sind, aber an Weihnachten kehren sie zurück nach Hause. So ist Jesus jetzt mal wieder zu Hause. Und wie selbstverständlich es ist Sabbat, geht er in den Gottesdienst. Der Leiter der Synagoge, der drückt ihm dann auch gleich die Schriftrolle in die Hand und bittet ihn daraus vorzulesen und das auszulegen. Also heute würden wir sagen, er bekommt gleich den Auftrag, Jesus, jetzt predige doch mal. Ja, jetzt könnten wir denken, naja, das ist aber echt mutig von dem Synagogenvorsteher. Ja, also wenn bei uns jetzt jemand hier reinkommt in den Gottesdienst, drücken wir ihm jetzt ja auch nicht gleich die Bibel in die Hand und sagen, predige mal. Aber wir müssen einfach verstehen, Jesus war bekannt. Alle kannten ihn. Vermutlich hatte Jesus auch früher schon immer wieder dort gepredigt. Und so gab man ihm den Auftrag. Und logischerweise war das damals ja nur das Alte Testament, was man als Bibel hatte. Und an diesem Sabbat war die Schriftrolle dran mit dem Propheten Jesaja. Und was Jesus dann aus dieser Schriftrolle vorlas und vor allem was er daraus predigte, das war so krass. Das war so heftig, so knallhart, dass ganz am Ende dieser Mordversuch steht. Und die Frage ist, was war eigentlich so provokativ? Es war so, dass die Propheten des Alten Testaments immer wieder den Messias verkündigten. Messias, das bedeutet auf Deutsch einfach der Gesalbte. Zur Zeit des Alten Testaments war es so, dass jemanden zu salben bedeutete, man setzte ihn für ein bestimmtes Amt, für eine bestimmte Aufgabe ein. Ja, das war das Zeichen dafür. Und zwar vor allem für 3 Aufgaben, 3 Ämter, für das Amt des Priesters, des Königs und des Propheten. Und die Propheten sagten nun, eines Tages wird jemand kommen, der ist nicht einfach nur irgendein Gesalbter, davon gab es ja in Israel viele, weil es viele Priester, viele Könige und viele Propheten gab, sondern der ist der Gesalbte, also der Messias. Er ist der, der das Volk Israel dann als gesalbter König in eine goldene Zukunft führen wird. Das sagten die Propheten des Alten Testaments. Und zur Zeit von Jesus war es jetzt so, dass die Juden auf den Messias warteten. Seit Jahren, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert. Aber der Gesalbte, der Messias, der kam und kam und kam und kam nicht. Bis zu dieser einen Nacht in Bethlehem, die alles verändert hat. Und ganz bewusst wählt Jesus jetzt eine der klarsten und deutlichsten Stellen aus dem Alten Testament aus, die von diesem Gesalbten, die von diesem Messias sprechen. Vers 18, dort sagt er und zitiert eben aus Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Was Jesus hier tut, ist, er nimmt Jesaja Kapitel 61 und zitiert die ersten beiden Verse. Und das war an sich noch überhaupt nichts Besonderes. Aber der Hammer war, was Jesus dann sagte. Er sagte nämlich, dieser Gesalbte, dieser Messias, der bin ich. Ich erzähle euch nicht etwas von ihm, sondern ich sage euch, dass ich es bin. Ich stehe vor euch. Ich bin zwar nicht mit Öl gesalbt, dafür aber mit etwas viel Besserem. Oder genauer mit jemand viel Besseren. Ich bin mit dem Heiligen Geist gesalbt. Er zitiert hier, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Kennt vermutlich die Geschichte von der Taufe von Jesus, wo er der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, um ihn für seinen Dienst auszurüsten. Und weil Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, deswegen wird Jesus der Christus genannt. Denn Christus ist das griechische Wort für Gesalbter, für Messias. Also Messias hebräisch, Christus griechisch. Und so ist Christus also auch nicht sein Nachname. Also es war nicht Jesus Vorname, Christus Nachname, sowas nicht, sondern es ist sein Titel, also sowas wie Professor oder Präsident oder sowas. Und Jesus predigt hier von sich selbst und er sagt eben, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und die Frage, die heute über dieser Predigt steht, die lautet, wozu wurde Jesus der Christus? Und wir wollen uns drei Dinge angucken, wozu er der Christus wurde. Erstens, um Gottes Schöpfung wiederherzustellen. Zweitens, um Gottes Verheißungen zu bestätigen. Und drittens, um Gottes Volk zu richten und zu vergrößern. Wenn wir uns so anschauen, dieses Zitat aus Jesaja 61, über das Jesus gepredigt hat, dann sehen wir, dass das davon handelt, dass der Gesalbte kommt, um lauter Dinge wieder gut zu machen oder in Ordnung zu bringen, die irgendwie kaputt sind. Der Gesalbte wird Dinge in Ordnung bringen, sagt Jesaja, die nicht mehr in Ordnung sind. Und das bringt uns gleich zum ersten Punkt. Jesus wurde der Christus, um Gottes Schöpfung wiederherzustellen. Ja, konkret geht es in diesen Versen aus Jesaja darum, dass der Messias erstens den Armen frohe Botschaft bringt, zweitens zerbrochene Herzen heilt, drittens Gefangene befreit, viertens Blinde sehend macht, fünftens Zerschlagene frei macht und sechstens das angenehme Jahr des Herrn verkündigt. Und ich denke, die meisten Dinge, die hier stehen, sind klar, was es heißt, dass der Blinde sehend macht. Wahrscheinlich fragen wir uns nur, was ist das Sechste, dieses das angenehme Jahr des Herrn verkündigen. Zur Zeit des Alten Testaments war es so, dass alle 50 Jahre wurden den Menschen alle Schulden erlassen. Also wenn man Schulden hatte, alle 50 Jahre wurden die Schulden erlassen und alle Sklaven, meistens war man Sklave, weil man sich verschuldet hatte und das dann abarbeiten musste bei jemand anderem, alle Sklaven mussten dann in die Freiheit entlassen werden. Und dieses 50. Jahr, das stand eben für Freiheit. Und Jesaja sagt jetzt, genau für dieses Jahr ist der Messias gekommen. Nur eben nicht, um alle 50 Jahre mal alle Sklaven zu entlassen, sondern um wirkliche, um dauerhafte Freiheit zu bringen. Seit dem Sündenfall leben wir nämlich in einer zerbrochenen und einer gebrochenen Welt. Und wir leben nicht nur in dieser Welt, wir sind selbst zerbrochen und gebrochen als Menschen. Körperlich krank und zerbrechlich. Je älter wir werden, desto mehr. Seelisch sind wir am Kämpfen mit Sorgen, mit Ängsten, mit Stimmungsschwankungen, mit Misserfolgen, vielleicht auch mit zerplatzten Lebensträumen. Und zwischenmenschlich zerbricht vieles in unserem Leben oder ist schon zerbrochen. Wir sind auch gefangen in Zwängen und Gedanken. Und all diese Dimensionen unserer Zerbrochenheit, die spricht Gott durch Jesaja an. Und er sagt, wartet auf meinen Gesalbten, wartet auf meinen Messias, wartet auf meinen Christus. Er wird das alles wieder gut machen. Er kommt, um die zerbrochene Schöpfung wiederherzustellen. Und das ist die Botschaft Jesajas. Und Jesus liest sie vor. Und es ist interessant zu sehen, wie Lukas uns mitnimmt in diesen Gottesdienst, nachdem Jesus fertig gelesen hat. Vers 20. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Sind diese Informationen aus Vers 20 wichtig, um die Geschichte zu verstehen? Nein. Aber sie lassen uns ein bisschen die Spannung nachvollziehen, die jetzt in dieser kleinen Synagoge herrschte. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet, alle hörten gespannt zu. Ja, es war so, keiner schlief ein, keiner schaute aus dem Fenster, keiner dachte darüber nach, wer jetzt heute Abend das WM-Finale gewinnt, keiner dachte an seine Hausrenovierung oder daran, welchen Kuchen es wohl nach dem Gottesdienst gibt. Sie alle schauten auf Jesus. Und sie hielten alle förmlich den Atem an. Aber warum eigentlich? Sie kannten doch alle diese Verse. Die meisten in der Synagoge werden diese Verse sogar auswendig gekannt haben. Im Grunde war alles wie jeden Sabbat. Das Besondere war, sie alle hatten schon diese Geschichten über Jesus gehört. Dass Jesus tatsächlich Blinde wieder sehend gemacht hat. Und ich vermute, dass sie jetzt alle die Luft anhielten, weil sie so etwas dachten wie, er wird es doch nicht wagen. Nein, das macht er jetzt nicht gleich ernsthaft. Aber Jesus machte es ganz ernsthaft. Er sagte den Leuten knallhart ins Gesicht, Leute, ich rede nicht von diesem Messias, ich bin dieser Messias, auf den ihr seit Jahrhunderten wartet. Vers 21, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Liebe Leute aus Nazareth, der kleine Nachbarsjunge, der jetzt groß ist und hier die Predigt hält, das ist der, von dem Jesaja hier schreibt. Ja, das ist der erste Punkt von der Predigt von Jesus, ja? Also kurz, knackig, krass, könnte man sagen. Er wird es doch nicht wagen. Doch, er hat es gewagt. Paulus schreibt einmal, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus. Und deswegen ist Christus der Einzige auf der Welt, der sich selbst predigen darf. Und genau das tut er hier. Jesus predigt, ich bin der Christus. Und an dieser kurzen, aber knackigen Predigt sind zwei Dinge zusätzlich interessant. Nämlich einmal, wie Jesus genau dieses Zitat auswählt, also die Auswahl, und zweitens, wie er das erfüllt. Auswahl und Erfüllung. Schauen wir uns erstmal die Auswahl an. Es ist nämlich nicht nur interessant, was Jesus aus Jesaja 61 gelesen hat, es ist noch viel interessanter, was er nicht gelesen hat. In Jesaja 61, Vers 2 heißt es nämlich, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn, bis hierher zitiert Jesus, dann hört er auf, aber der Vers bei Jesaja geht eigentlich noch weiter, da steht, und den Tag der Rache unseres Gottes. Und diesen Tag der Rache unseres Gottes, den lässt Jesus weg. Den zitiert er nicht. Und die Frage ist, warum? Weil der Plan ist, dass Christus zweimal kommt. Beim ersten Mal, damals, war der Fokus Gnade. Es ging darum, die Menschen zu erretten. Beim zweiten Mal ist der Fokus dann Rache bzw. Gericht. Wir werden nachher noch sehen, auch beim ersten Mal hatte Jesus durchaus schon das Gericht vor Augen. Aber in erster Linie kam er zur Rettung. Und vermutlich lässt er deswegen die Rache weg und beendet seine Lesung mitten in Jesaja 61, Vers 2. Jesus kommt also nicht nur einmal, sondern zweimal. Und das bringt uns zur zweiten interessanten Frage, die diese Predigt von Jesus ja aufwirft, nämlich, wenn Jesus doch kam, um uns zu befreien, um die Schöpfung wiederherzustellen, warum leben wir dann heute immer noch in einer gebrochenen und zerbrochenen Welt? Ja, wir sind immer noch traurig, blind, zerbrochen, gefangen Wie passt das dazu, dass Jesus sagt, ich bin gekommen und ich erfülle das? Vor 2000 Jahren schon. Und auch hier ist die Antwort, Jesus kam nicht einmal, sondern zweimal. Beim ersten Mal hat er alles getan, um diese Schöpfung wiederherzustellen, durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Aber erst beim zweiten Mal wird er sie endgültig wiederherstellen. Beim ersten Mal hat Christus diese Welt mit Gott versöhnt. Beim zweiten Mal wird er die Welt wieder zurück in die perfekte Gemeinschaft mit Gott führen. Und bis dahin sind wir Menschen, die einerseits Jesus kennen und an diesem Sieg Anteil haben, an diesem Sieg, den Jesus errungen hat. Er hat uns im Glauben bereits Freiheit geschenkt und die dürfen wir jetzt schon erleben. Aber wir warten auch darauf, dass er nochmal wiederkommt und wir dann wirkliche, dauerhafte Freiheit und wirklichen, dauerhaften Frieden genießen dürfen. Wir warten auf den zweiten Advent. Die Frage ist, wozu? Mit welchem Ziel wurde Jesus der Christus, der Gesalbte? Und die erste Antwort lautet, um dich wiederherzustellen. Und nicht nur dich, sondern die gesamte Schöpfung, die unter dem Zerbrochensein stöhnt und seufzt. Er hat es getan. Beim ersten Kommen und er wird es erfüllen, wenn er ein zweites Mal kommt. Jesus ist also der Messias. Aber damit sagt er nicht nur etwas über sich selbst, sondern auch über seinen Vater, der ihn gesandt hat. Denn durch diese Predigt von Jesus wird auch deutlich, auf Gott ist wirklich Verlass. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus wurde der Christus, um Gottes Verheißungen zu bestätigen. Jede Zeit hat ja ihre Stimmung. Und damit meine ich, dass zu jeder Zeit Menschen in einer Kultur relativ ähnlich ticken. Also vor gut 100 Jahren, um das Jahr 1900, waren die Menschen zum Beispiel grenzenlos optimistisch. Man sah die ganze technische Entwicklung, die Erfindung des Autos und so weiter und dachte, nichts wird den Menschen stoppen können in seiner Entwicklung. Zurzeit ist die Stimmung in unserem Land eher pessimistisch. Die Preise steigen, der Krieg in der Ukraine, die Angst vor dem Klimakollaps. Die Zeitung Die Welt schrieb vor einigen Wochen, die Leistungsträger unserer Gesellschaft befinden sich in einem beispiellosen Stimmungseinbruch. Wie war das damals zur Zeit, als Jesus auf der Erde war und in Israel lebte? Und tatsächlich war die Stimmung damals sehr angespannt, irgendwo zwischen Optimismus und Pessimismus. Einerseits herrschte die Erwartung, dass bald etwas passieren würde. Ja, man war voller Erwartung, irgendwas passiert bald. Man hoffte auf Veränderung, auch auf Befreiung von den Römern. Deswegen liefen auch so viele Menschen zu Johannes dem Täufer und ließen sich taufen, weil man auf Veränderung, auf Revolution hoffte. Aber auf der anderen Seite herrschte irgendwie auch Ernüchterung. Denn Gott schwieg. Genau genommen schwieg er seit über 400 Jahren. Und er schien auch nicht zu handeln. Ja, vor 400 Jahren hieß die Besatzungsmacht Persien, zwischendurch mal Griechenland, jetzt Rom. Aber ansonsten war vieles gleich. Man lebte zwar im verheißenen Land, in dem Land, was Gott ihnen versprochen hatte, aber man beherrschte es nicht. Man stand unter anderen Königen. Warum unternahm Gott nichts? Wo war die Rettung, von der doch die Propheten sprechen? Wo blieb der Retter? Hat Gott uns vielleicht vergessen? Hat er uns vielleicht sogar verworfen? Ist auf sein Wort überhaupt Verlass? Und da stand er, in einer kleinen Synagoge im letzten Winkel des verheißenen Landes. Und er erklärt hier gerade den Leuten, ihr wartet seit 400 Jahren, ich weiß, hier bin ich, auf den ihr wartet. Und Jesus sagt damit eben nicht nur etwas über sich selbst, das haben wir eben gesehen, sondern er sagt auch damit etwas über seinen Vater im Himmel. Wenn Gott etwas in seinem Wort sagt, dann kann es tatsächlich manchmal lange dauern, bis es sich erfüllt. Es kann sich manchmal so anfühlen, als würde Gott nicht handeln, als wäre er ganz weit weg, als wären seine Versprechen nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Aber Gottes Zeitpläne sind nun mal anders als unsere. Gott verrät uns an keiner Stelle, wann er seine Verheißungen erfüllt. Aber auf eine Sache kannst du dich verlassen. Definitiv, selbst wenn es dauert. Er erfüllt seine Verheißungen. Nochmal Vers 21. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Interessant ist auch, was Jesus eben nicht sagt. Er sagt nicht, hier bin ich, der Messias. Natürlich steckt das in der Aussage drin. Und das haben auch alle in der Synagoge verstanden. Aber er macht eben noch viel mehr deutlich, dass ich heute vor euch stehe und predige, das zeigt, auf Gott ist Verlass. Über 400 Jahre hat er sich Zeit gelassen, um das zu erfüllen. Seit Jesaja sogar über 700 Jahre. Aber jetzt, heute, hat er es erfüllt. Und ähnlich ist es bei uns. Wir können Gott nicht sehen. Alles, was wir haben, sind seine Verheißungen, die wir in seinem Wort haben. Und sie erscheinen uns vielleicht manchmal so abstrakt, irgendwie so weit, ganz weit weg. So unrealistisch. Ja, und die Umstände scheinen ja auch so radikal eine andere Sprache zu sprechen. Siehe, ich komme bald, sagt er zu uns. Und wir denken uns, 2000 Jahre? Das ist doch nicht bald. Aber auch heute gilt, Gottes Zeitplan ist anders, als wir es gerne hätten. Aber er hält sein Wort, er erfüllt sein Wort. Das zeigt er damals den Menschen in Nazareth. Und er sagt damit dir, genauso kannst du dich auch heute noch auf meine Verheißungen verlassen. Und jetzt steht Jesus da. Ich bin der Ich, der hier bei Jesaja von sich sagt, ich bin der mit dem Geist gesalbte Befreier Israels. Und die spannende Frage ist ja jetzt, wie reagieren die Leute darauf? Sie haben die Luft angehalten, er wird es doch nicht wagen. Jesus hat es gewagt, er hat das Unvorstellbare von sich gesagt. Und die Leute reagieren mit einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis. Ja, die Bewunderung finden wir in Vers 22 in der ersten Hälfte. Da heißt es, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. In anderen Worten, so hat noch niemand gepredigt. Worte der Gnade. Ja, Jesus hatte ja ganz bewusst die Rache erstmal weggelassen. Es war eine Botschaft der Gnade, die er den Menschen in seiner Heimatstadt sagte. Es war anders, es war besser, gnädiger als alles, was sie sonst hören. Es gab ja verschiedene theologische Richtungen damals unter den Juden, zum Beispiel die Sadduzäer, und deren Botschaft, die trug nicht, weil diese Sadduzäer nicht mal an die Auferstehung glaubten. Die Botschaft von den Sadduzäern, die war deswegen gnadenlos, weil sie hoffnungslos war. Und die Botschaft der Pharisäer, die setzte unter Druck, weil sie ständig nur mit der Keule des Gesetzes kamen. Die Botschaft der Pharisäer war deswegen gnadenlos, weil sie gesetzlich war. Aber die Botschaft von Jesus, die war voller Gnade. Und darüber wunderten sich die Leute. Aber neben der Bewunderung gab es auch eine ordentliche Portion Skepsis. Vers 22, zweite Hälfte. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? In anderen Worten, das ist doch der Älteste von Josef, dem Zimmermann. Ich meine, was faselt denn der da vorne? Ist der vielleicht größenwahnsinnig geworden auf seiner Wanderung? Oder verrückt? Wir wissen doch, wer er ist. Und eines ist er definitiv nicht, der Messias, denn das hätten wir mitgekriegt. Ja, die Leute in der Synagoge in Nazareth, die bewegen sich zwischen Bewunderung und Skepsis. Vielleicht auch die manche eher so, manche eher so. Aber das Entscheidende ist, bei ihnen allen war die Botschaft nicht verbunden mit Glauben. War das Wundern und die Skepsis nicht verbunden mit Glauben. Keiner von ihnen glaubte. Keiner von ihnen drückte seine Freude aus, so nach dem Motto, Leute, der Messias ist da. Auf Gott ist ja wirklich Verlass. So lange hat er unser Volk warten lassen, aber wir dürfen erleben und das bei uns in Nazareth, sagte keiner. Keiner von ihnen. Und deswegen setzte Jesus auch zum zweiten Teil seiner Predigt an. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bisher hatte Jesus nur genau einen Satz gepredigt. Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. War die ganze Predigt. Der zweite Teil der Predigt wird etwas ausführlicher. Jesus spricht nun nämlich doch von Gericht an seinem Volk. Gericht für den Unglauben, den sie zeigen. Aber er tut in der gleichen Predigt noch mehr. Während er Gericht verkündigt, predigt er gleichzeitig die gute Nachricht. Denn er sagt, ich möchte mein Volk auch vergrößern. Und wie er die schlechte Nachricht vom Gericht und die gute Nachricht von der Vergrößerung seines Volkes gleichzeitig predigt. Das schauen wir uns jetzt im dritten und letzten Punkt an. Drittens, Jesus wurde der Christus, um Gottes Volk zu richten und zu vergrößern. Vers 23. Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Im ersten Teil der Predigt sprach Jesus über sich selbst. Jetzt spricht er über seine Beziehung zu den Leuten in Nazareth. Und dabei zielt Jesus direkt auf ihr ungläubiges Herz. Natürlich hatten die Leute in Nazareth gehört von diesen Wundern, die Jesus getan hatte. Und Jesus kannte ihre Herzen. Arzt, heile dich selbst. Ja, das war damals so ein Sprichwort nach dem Motto, zeig mal, was du kannst. Achtet mal darauf, wie umständlich Jesus das formuliert. In Vers 23, zweite Hälfte, da sagt er, die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen. Er sagt nicht die großen Taten, die in Kapernaum geschahen. Und vermutlich tut er das, weil er wusste, wie groß die Skepsis der Leute war. Sie hatten die Geschichten gehört, ja, aber sie bezweifelten die Geschichten. Genauso wie sie den Anspruch bezweifelten, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und dann sagt Jesus ihnen ins Gesicht, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In anderen Worten, ich bin ein Prophet und ausgerechnet meine Heimat lehnt mich ab, begegnet mir mit Skepsis. Und je weiter ich von zu Hause weg bin, desto eher hören mir die Leute zu. Und Jesus bezieht das hier natürlich auf seine Heimatstadt Nazareth. Aber wir werden gleich sehen, eigentlich gilt das für einen großen Teil aller Israeliten. Jesus kam als Jude in diese Welt, aber wie Johannes am Anfang seines Evangeliums sagt, die Seinen nahmen ihn nicht an. Die, die eigentlich doch sein Volk waren, die reagierten im Großen ablehnend auf ihn. Sie reagierten im Großen fast alle so, wie hier die Leute in Nazareth im Kleinen. Da war Wundern, da war manchmal auch Bewundern, aber auch Skepsis und vor allem ganz viel Unglauben. Und um seinen Punkt zu unterstreichen, geht Jesus jetzt ins Alte Testament. Wir hatten ja schon, das war alles, was die Juden damals von der Bibel hatten. Und Jesus erzählt zwei Geschichten, von denen das Alte Testament berichtet. Wir haben sie eben beide gelesen in der Lesung. Und es geht dort um die Propheten Elia und Elisa. Und Jesus erzählt zwei Geschichten aus ihrem Leben und sagt, beide hat Gott im Laufe ihres Dienstes mit einem Auftrag zu Ausländern bzw. Nichtjuden geschickt. Elia ging nach Zarpat, das war eine heidnische Stadt im Norden von Israel, und vermehrte dort durch ein Wunder das Essen einer Witwe, während in der Gegend, sowohl in Israel als auch im heidnischen Gebiet, eine Hungersnot herrschte. Und Elisa, der half dem syrischen Feldherrn Naaman, als der eine schwere Hautkrankheit hatte. Naaman war ein Mann, der mit seinen Truppen in Israel immer wieder für Angst und Schrecken sorgte. Das lesen wir auch in 2. Könige 5. Also jemand, den die Juden wirklich hassten. Und ausgerechnet diesen Mann führt Gott dann zu Elisa und Elisa sagt ihm, wie er gesund werden kann. Und Jesus sagt jetzt, denk doch mal drüber nach. Es gab damals viele Witwen in Israel, die unter der Hungersnot litten. Und es gab viele Aussätzige in Israel, die krank waren und unter ihrer Krankheit litten, in Israel, im Volk Gottes. Aber in beiden Fällen hat Gott ganz bewusst seine Propheten zu den Ausländern geschickt, um denen zu helfen. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Warum denn das? Jesus hatte doch nur zwei Geschichten aus der Bibel erzählt. Warum lässt das die Stimmung so drastisch kippen? Von Staunen und Skepsis zu blankem Zorn. Warum? Die Leute haben genau verstanden, was Jesus ihnen mit diesen Geschichten sagte. Es sind unsichtbare Hämmer oder wir könnten sagen zwei unsichtbare Faustschläge mitten ins Gesicht. Und der erste Faustschlag ist, Ihr seid genauso wie die Israeliten damals. Der erste Hammer funktioniert so. Jesus vergleicht also die Juden in der Synagoge in Nazareth mit den Israeliten zur Zeit von Elia und Elisa. Und die Zeiten von Elia und Elisa, das waren dunkelste Zeiten. Außer 7000 gottesfürchtigen Menschen in Israel hatten sich alle anderen im Volk Gottes dem Baalskult zugewendet. Sie waren schlimmste Götzendiener. Und das sahen eben die Leute zur Zeit von Jesus. Die Juden sahen das auch kritisch. Also sie blickten auf ihre Vorfahren und sagten, also wie die gelebt haben, das ging gar nicht. Aber Jesus sagt indirekt, ich vergleiche euch jetzt mit denen, weil ihr im Prinzip genauso seid. Ihr fühlt euch zwar viel, viel besser, äußerlich viel frömmer, ihr geht jeden Sabbat in die Synagoge, aber innerlich seid ihr genauso ungläubig wie die Leute damals. Damals haben die Menschen Elia und Elisa als Propheten abgelehnt, heute lehnt ihr mich ab. Es ist fast so, wie wenn uns heute jemand mit den Nazis vergleicht. Ja, es ist ja vielleicht noch okay, wenn mich jemand kritisiert, aber mit den schlimmsten Schurken in der Geschichte unserer Nation verglichen zu werden, das geht gar nicht. Das ist ein Skandal. Aber genau das tut Jesus hier. Und das ist nicht der einzige Hammer, nicht der einzige unsichtbare Faustschlag. Da steckt noch ein zweiter drin. Und der lautet, Gott wendet sich den Nichtjuden zu. Jesus sagt nicht nur, ihr Juden seid wie die Israeliten damals, als sie Baal verehrten und die Propheten Gottes verfolgten. Er sagt auch, damals hat Gott seine Propheten ganz bewusst ins Ausland geschickt, um Nichtjuden seine Gnade zu zeigen. Die Überzeugung der Juden zur Zeit von Jesus war, Gnade gibt es für uns, denn wir sind die Nachkommen Abrahams. Gnade gibt es nur für uns, für sonst niemand. Aber Jesus sagt ihnen hier indirekt, Leute, wenn ihr mal mit offenen Augen eure Bibel lesen würdet, dann würdet ihr erkennen, Gott hat sich schon immer auch den Nichtjuden gnädig gezeigt. Und häufig ging das Hand in Hand. Gleichzeitig zeigt Gott Gericht an seinem Volk, indem er sich den Nichtjuden zuwendet. Indem er anderen und eben nicht den Juden seine Gnade zeigt. Und damit blickt Jesus schon prophetisch voraus. Er sagt hier schon, weil der größte Teil der Juden mich ablehnen wird, fügt er zum Überrest, zu den wenigen gläubigen Juden, Menschen aus allen Völkern der Welt hinzu. Aber es ist nicht etwas, was Jesus erst dann bei seinem Dienst angefangen hat, sondern er zeigt hier diesen Blick auf alle Nationen, auf die ganze Welt. Den finden wir angedeutet schon überall im Alten Testament. Bei Ruth, der Moabiterin zum Beispiel, oder eben hier bei der phönizischen Witwe und bei dem syrischen Feldherrn. Und es ist interessant, Jesus tut später ganz ähnliche Dinge wie Elia und Elisa. Auch Jesus verlässt Israel und geht nach Phönizien in die gleiche Gegend und hilft dort einer heidnischen Frau. Wir lesen das in Markus Kapitel 7. Und er hilft einem nichtjüdischen Hauptmann, der Wiener Eman zur Feindesmacht gehört, in dem Fall eben nicht mehr zu den Syrern, sondern zu den Römern. Lukas Kapitel 7. Der zweite unsichtbare Faustschlag besagt, weil ihr ungläubig seid, deswegen wende ich mich den Nichtjuden zu. Und er sagt ihnen also, ihr seid so wie die Götzendiener bei Elia und Elisa und ich wende mich deswegen an die von euch verachteten Nichtjuden. Und diese beiden Faustschläge, die saßen. Die saßen so sehr, dass Vers 28 fast logisch ist. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und es zeigt übrigens, dass sie die Botschaft von Jesus ganz genau verstanden, auch ohne lange Erklärung. Aber was dann schon schockiert ist, wie sehr die Faustschläge saßen. Vers 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Ich glaube, diese Reaktion, die zeigt, wie groß ihr Unglauben war. Und es zeigt auch die Präzision, mit der Jesus in seiner Predigt ihre Herzen getroffen hatte. Sie entschieden sich für die härteste Reaktion, die man sich vorstellen kann. Sie wollen Jesus töten. Aber sie können nicht. Vers 30. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Die Frage, die sich ja stellt, warum können sie nicht? Vielleicht war es so, dass sie einfach nur vor der Autorität von Jesus erstarrt sind. Als Jesus sich wie selbstverständlich umdrehte, als sie ihn in Richtung Abhang stießen und einfach weggegangen ist. Vielleicht griff Gott auch übernatürlich ein, sodass sie alle irgendwie eingefroren sind und nicht weitermachen konnten und Jesus ganz einfach rausspazieren konnte. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Beides wäre denkbar. Denn der Punkt ist, Jesus würde sterben, ja. Aber jetzt war noch nicht die Zeit dafür gekommen. Und deswegen konnten die Juden in Nazareth ihn nicht umbringen. Eine Predigt. Diese Wirkung. Man muss sich das mal vorstellen. Es waren ja nicht irgendwelche Leute, die ihn da töten wollten. Es waren seine Spielkameraden von früher, seine Sandkastenfreunde, seine Babysitter, seine Nachbarn, seine Sitznachbarn in der Synagoge, vielleicht sogar seine Verwandten. Und was sagt uns jetzt diese Predigt von Jesus? Es gibt ja eine Frage, die man sich beim Lesen der Bibel immer wieder stellen sollte, und die lautet: Wer bin ich eigentlich in diesem Abschnitt? Und ich glaube, dass unser Abschnitt zwei Antworten auf diese Frage hat. Und die erste Antwort lautet: Ich bin einer von den Leuten, die damals in der Synagoge saßen und diese Predigt gehört haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, das ist jetzt aber nicht besonders nett. Dann warte ab, was ich damit meine. Ja, das waren Leute, die waren jeden Sabbat in der Synagoge. Es war ihre Gewohnheit. Wir sehen das an Jesus selbst. In Vers 16 heißt es, dass er nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging. Und das war gut. Aber auf der anderen Seite kann man auch jede Woche in die Synagoge oder heute eben in die Gemeinde gehen und Jesus bewundern oder skeptisch beäugen. Aber wenn man ehrlich ist, ist alles, was man mit Jesus zu tun hat, irgendwie auf Distanz. Aber Jesus will keine distanzierten Bewunderer. Er möchte Menschen, die ihn wirklich von Herzen suchen. Erwarten wir von Jesus nur Bestätigung und bewundern ihn, oder suchen wir bei ihm die wirkliche, die wahre Freiheit, für die er gekommen ist? Und von daher rüttelt uns der Abschnitt auf und sagt: Mache es nicht wie die Juden damals. Du kannst jeden Sonntag im Gottesdienst sein und trotzdem zu Jesus auf Distanz leben. Aber dann trifft dich Gottes Gericht. Und die zweite Antwort auf die Frage, wer bin ich, in dem Abschnitt, die lautet: Du bist die phönizische Witwe und der syrische Feldherr. Du bist eigentlich jemand, der nicht zu Gottes Volk gehört, aber dem Gott trotzdem gnädig ist durch Jesus. Den Gott durch Jesus trotzdem in sein Volk aufgenommen hatte. Wegen Jesus ist Advent auch für uns Nichtjuden, die wir an ihn glauben, ein Grund zur Freude. Die Verkündigung der Engel auf dem Feld an die Hirten, die gilt auch uns. Euch ist heute der Heiland geboren und wir sind Teil von diesem Euch. Denn Jesus kam, um sein Volk zu vergrößern. Und das bedeutet, dass du ein Zerbrochener bist, den Jesus heil macht. Du bist ein Armer, dem Jesus die frohe Botschaft verkündigt. Du bist ein Gefangener, den Jesus frei macht. Du bist ein Blinder, den Jesus sehend macht. Du bist ein Zerschlagener, den Jesus in die Freiheit setzt. Bei seinem ersten Kommen hat er durch Leben, Kreuz und Auferstehung alles dafür getan. Bei seinem zweiten Kommen, bei dem Advent, auf den wir alle noch warten, wird er dich das für immer erleben lassen. Denn genau dafür wurde Jesus der Christus. Amen. Amen.